Wir haben ja den Bibelabschnitt gehört, in dem es, um den es auch in der Predigt heute gehen wird. Aber ich muss vielleicht als Ergänzung sagen, dass ich die Überschrift über die Predigt aus einem Vers genommen habe, der erst nach diesem Abschnitt steht. Aber natürlich hängt die Sache trotzdem zusammen. Denn unser Abschnitt aus Johannes 16, der steht ja in den sogenannten Abschiedsreden Jesu. Also Jesus redet mit dem engen Kreis seiner 12 Jünger und ja, gibt ihnen einen Ausblick auf das, was kommen wird, wenn er gestorben, auferstanden und schließlich auch in den Himmel aufgefahren ist und seinen Heiligen Geist aussendet. Und er sagt ihnen da unter anderem, wie gesagt, das ist ein paar Verse nach dem Abschnitt, den wir für heute ausgesucht haben, da sagt er, nun, es wird so kommen, Vers 20 ist das in dem 16. Kapitel, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen, ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll zur Freude werden. Und etwas später, Vers 22, auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Unser Herr Jesus Christus, der redet davon, dass wir, dass die Jünger, aber ich übertrage das jetzt einfach mal auf uns, dass wir von Traurigkeit da erfasst werden, von vielleicht Mutlosigkeit, wo Jesus Christus, wo er, sein Wort, seine Wahrheit in dieser Welt angegriffen werden. Nun, der Teufel hat gedacht, er würde einen großen Sieg damit erringen, dass er dem Sohn Gottes das Leben nimmt, dass die Welt darüber jubelt, er ist gekreuzigt. Immerhin, die Leute hatten es geschrien, kreuzige ihn, hinweg mit ihm. Wir wollen lieber den Verbrecher Barabbas als diesen Jesus. Und endlich ist es geschafft, weggeschafft, hinweg mit ihm. Wir sind ihn los und jetzt ist alles gut. Könnte man denken, nur wir müssen gleich hier wieder Klammer auf machen und sagen, naja, wenn die Welt ihre Ziele erreicht, dann ist sie auch nicht immer unbedingt froh. Im Moment freut sie sich. Vielleicht habt ihr davon gehört, ein ja, berühmter Atheist zusammen mit seinen drei Freunden, also die vier großen Atheisten in England, zu ihnen gehört halt auch Richard Dawkins, der hat so ein Buch geschrieben, das heißt Der Gotteswahn. Also das, da sagt er ungefähr, ihr seid alle von einem Wahn befallen, ihr seid also alle geistesgestört, weil ihr noch daran glaubt, dass ein Gott die Welt geschaffen hat, dass ein Herr diese Welt regiert. Und er hat in den letzten 15, 20 Jahren alles dazu getan, in England sich bemüht, große Aktionen gemacht, um die Menschen davon zu überzeugen, wie herrlich es ist, ohne einen Gott zu leben. Es gab so eine Busaktion, da stand darauf, so ungefähr, sei entspannt und genieße das Leben, wahrscheinlich gibt es keinen Gott. Also wahrscheinlich hat er dazu geschrieben, weil er ein ehrlicher Mann ist. So ganz sicher war er sich auch nicht. Aber die Sache hat sich ja ein bisschen geändert, gewandelt in den letzten Jahren und zusätzlich nochmal in den letzten Monaten. Denn es ist was passiert. Der Mann hatte mal einen Preis dafür bekommen, dass er ein so großer Humanist ist und hat sich natürlich darüber gefreut. Und jetzt ist Folgendes passiert. Er ist Biologe und hat gesagt, naja, Gott hat offensichtlich, nein, Gott hat er nicht gesagt, es gibt offensichtlich in der Natur zwei Geschlechter, männlich und weiblich. Das hat einen Riesensturm in England ausgelöst. Das hat dazu geführt, dass ihm der Ehrenpreis als Humanist aberkannt wurde. Und man hat gesagt, das ist ja unmöglich, wie kann jemand so etwas behaupten. Zusätzlich hat Richard Dawkins noch etwas gesehen in der Gesellschaft, nämlich, dass zwar das Christentum kaum noch eine Rolle spielt, aber diese Lücke, die da entstanden ist, nicht etwa leer geblieben ist. Sie wird gefüllt. Einerseits durch das, was man mit diesem schönen Wort Obskurantismus nennt. Also, das heißt, da kommen Leute, die glauben die verrücktesten Sachen. Normalerweise würde man sagen, das ist doch vollkommen obskur, vollkommen verdreht. Aber das springt einerseits in die Lücke. Und etwas anderes springt in die Lücke in England, in unserem Land auch, aber in England noch viel stärker, nämlich andere Religionen. Insbesondere der Islam, der jedenfalls von seiner radikalen Seite auch Gesellschaft und so weiter bedroht. Und nun sagt dieser Atheist, sagt, naja, wenn es für die englische Gesellschaft noch eine Hoffnung gibt angesichts des Obskurantismus und eines erstarkenden, radikalen und auch gewalttätigen Islam, dann kann diese Hoffnung nur von den Christen kommen. Er hofft darauf, dass vielleicht doch die Christen, obwohl die natürlich alle einem Gotteswahn unterliegen, vielleicht doch noch was Gutes für die Gesellschaft tun können. Warum erzähle ich euch die Geschichte? Nun, die Welt freut sich, ja? Sie jubelt und sagt, ah, wir sind Jesus losgeworden. Schon Nietzsche hatte gesagt, in dieser Geschichte von dem Menschen, der dann sagt, Jubel, Gott ist tot. Aber jetzt steht da der Mensch, der Gott getötet hat, allein auf dem Marktplatz im Dunkeln. Er hat vielleicht noch sein kleines Laternchen und er fragt sich, wo ist die Wahrheit? Was sollen wir jetzt machen? Nietzsche hat gesagt, wir sind im Nihilismus gelandet, also dort, wo scheinbar nichts, wo es nichts mehr gibt, wo nichts mehr gilt. So, und jetzt sagt Jesus seinen Jüngern, ihr werdet von der Traurigkeit erfasst, wenn ihr mitbekommt, wie Jesus Christus und wie seine Wahrheit in dieser Welt bedrängt wird. Und das ist der Zustand leider auch der christlichen Gemeinde, weithin. Sie ist mutlos geworden. Nicht mehr so erfüllt von der Freude an Jesus, von der Freude an dem Glauben. Zu sagen, was haben wir hier? Gottes Wort. Oh, gibt's was Größeres? Gott hat sich uns mitgeteilt. Er hat sich uns offenbart. Wir leben nicht im Dunkeln. Es gibt nicht nur so ein kleines Laternchen. Nein, es gibt das helle, strahlende Licht. Es gibt Wahrheit. Christen müssen eigentlich voller Freude sein. Und Jesus kündigt hier seinen Jüngern an, ihr werdet trotzdem erstmal traurig sein, aber ich werde dafür sorgen, dass ihr euch wieder freut und dass eure Freude niemand von euch nehmen kann. Und darum geht es uns heute, nämlich zu schauen, ja, wie macht denn Jesus das? Oder wie hat er es gemacht? Denn wir müssten eigentlich sagen, konsequenterweise, ja, das, was wir glauben können, durch den Heiligen Geist, den Gott geschenkt hat, das müsste uns täglich mit Freude erfüllen. Vielleicht ist nicht mehr jeder von euch so, wie heißt es, wie die hüpfenden Kälber oder so ähnlich. Irgendwo hatte ich hier auch ein Glas. Ist egal, ne? Ich trinke das hier dann aus. Also wir sind vielleicht nicht mehr alle so wie die jungen, hüpfenden, springenden Mastkälber in unserer Freude, aber das Herz, ja, das sollte in uns immer noch freudig hüpfen. Und wir haben nicht, sagt der Apostel Paulus, einen Geist der Verzagtheit empfangen, sondern der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit. Gott hat uns reich beschenkt. Und darauf blicken wir jetzt in unserem Abschnitt in Johannes 16, denn Jesus sagt uns den Grund, warum wir eigentlich voller Freude sein können und sollen und dass das eine Freude ist, die uns auch niemand rauben kann. Und der erste Grund, den Jesus hier nennt, ist, wir sollen froh darüber sein, dass er weggeht. Jesus leitet die Sache hier so ein. Ich gehe jetzt zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voller Trauer. Ich sage euch aber die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Also, was sagt uns Jesus? Er sagt uns, ja, ihr Christen, ey, ihr könnt euch ganz wunderbar freuen darüber, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Natürlich nicht mit einer Rakete und so, das ist uns allen klar. Er ist in die unsichtbare Welt Gottes gegangen. Aber das ist eine Freude für uns. Warum? Es gab einen österreichischen Liedermacher, der hatte mal so ein Lied gedichtet, das hieß ungefähr so, du lieber Gott, komm noch mal runter. Aber nicht so wie beim ersten Mal, sondern ne, als dein Sohn so mehr oder weniger versagt hat. Wir bräuchten dich hier auf der Erde, es ist so viel durcheinander, aber komm doch noch mal runter. Wir könnten sagen, na, ist ein bisschen blasphemisch, aber es ist natürlich auch da wieder die Hoffnung der Welt. Es müsste doch eigentlich einen Gott geben, der für Ordnung sorgt. Denn wenn die Menschen das versuchen, gibt es nur Chaos. Nun, wir haben alles Mögliche versucht, es mit Demokratie und in anderen Ländern wird es mit Diktatur versucht, dort mit, keine Ahnung, mit Schießprügeln und wieder woanders mit anderen Dingen versucht man, die Welt wunderbar und herrlich zu machen. Manche denken, wenn alle Juden weg sind, dann ist alles gut. Ich habe gelesen, der Jemen hat das jetzt so ziemlich erreicht. Dort lebten mehrere hunderttausend Juden. Heute gibt es wahrscheinlich vielleicht noch 10 oder so. Also vielleicht sind es auch gar keine mehr. Man weiß es nicht genau. Und jetzt könnte man denken, oh ja, jetzt ist der Jemen zum Himmel geworden. Die haben ihr Ziel erreicht. Aber es ist Mord und Totschlag. Es ist der Mensch sucht Dinge, versucht Dinge zu erreichen, aber er kommt nicht zum Ziel. Da denkt sich sogar mancher Atheist, es wäre doch gut, wenn ein guter Gott, zum Beispiel so einer, wie er in der Bibel beschrieben wird, wenn ein guter Jesus hierher kommen würde und irgendwie für Ordnung sorgen. Gut, die Bibel sagt, das wird einmal geschehen, aber jetzt hat Jesus gesagt, im Moment sind wir in einem Zustand, wo das anders ist. Aber dieser andere Zustand ist trotzdem ein Zustand, über den wir uns freuen sollen. Also der, in dem wir jetzt leben. Ja? Versteht ihr? Beides, ja? Wir erwarten, dass Jesus wiederkommt. Und wir sagen, Herr, komme bald. Aber nicht so, dass wir nicht trotzdem jetzt über den jetzigen Zustand, nämlich dass Jesus im Himmel ist und dass er seinen Tröster, seinen Heiligen Geist jetzt zu uns gesandt hat, dass das nicht trotzdem ein ganz erheblicher Grund zur Freude ist. So, warum ist das erstens ein Grund zur Freude? Naja, wir müssten zuerst mal sagen, hey, wir könnten uns doch mal für Jesus freuen, oder? Schaut einmal an, unser Herr Jesus, als der hier auf der Welt war, der Herr, der von Ewigkeit mit seinem Vater ohne Streit und Unfrieden gelebt hat, der unberührt vom Bösen war, der kam in diese Welt. Und man kann sagen, er wurde hier in dieser Welt nach Strich und Faden mit Dreck beworfen. Er wurde versucht, er wurde belogen, obwohl er den Menschen ins Herz sehen konnte. Ja? Er wusste genau, und sie haben ihn doch belogen. Selbst seine eigenen Jünger, ja? Das heißt dann, sie haben ihn alle verlassen. Selbst sie hatten nicht die Kraft, zu ihm zu stehen. Selbst ein Petrus, der da steht und sagt, ich werde auch noch mit dir bis in den Tod gehen. Ja? auch er schafft es nicht. Und dann muss man doch sagen, wie schrecklich muss das für Jesus gewesen sein, in dieser Welt der Sünde und Verdrehung zu leben. Ich weiß nicht, habt ihr euch an diese Welt und an diese Verdrehung gewöhnt? Findet ihr das gut? Könnt ihr da gut drin leben und damit leben? Ich muss ehrlich sagen, manchmal wirkt es mich, ja. Also dass ich denke, was ist das für eine verdrehte Welt? Dann denke ich, es ist ja kaum auszuhalten. Und ehrlich gesagt, zuerst mal will ich mich für meinen Herrn Jesus Christus freuen. Denn er ist wieder zu seinem Vater gegangen. Er sitzt dort zu Rechten Gottes. Die Engel dienen ihm. Alle Ehre bekommt er, so wie er es verdient hat. Hier auf der Welt waren selbst die ihm, seine Jünger und seine Anhänger, haben ihn nicht so geehrt, wie es ihm eigentlich zusteht. Ja, er war der Allerverachtetste. Er war erniedrigt, obwohl er zugleich der Herr aller Herren war. Er hing am Kreuz, obwohl er hätte mit der Wimper zucken müssen. Dann wären Tausende von Engeln gekommen und hätten ihn befreit. Er hatte alle Macht. Und jetzt, was sagte uns der Heilige Geist, der als Tröster zu uns gekommen ist? Er sagte uns, guck mal, all das hat Jesus für dich getan, um dich aus der Sünde, aus der Verlorenheit zu erlösen. Und jetzt freu dich doch, dass dieser Jesus, dein Herr, im Himmel bei Gott ist und die Ehre genießt. Die Ehre, die ihm von Ewigkeit her zusteht. Und jetzt kommt aber noch was dazu, warum wir uns so freuen, ja? Denn der Heilige Geist, der Tröster, der uns in alle Wahrheit führt, der sagt uns nämlich etwas. Etwas, was Jesus hier an anderer Stelle im Kapitel davor, wir können ja jetzt nicht die ganzen Abschiedsreden nehmen, aber da hatte Jesus schon gesagt, ich gehe euch voraus, euch eine Wohnung zu bereiten. Also was sagt Jesus? Er geht in den Himmel und er ist als der vollkommene Stellvertreter derjenige, der für uns gestorben ist, für uns auferstanden, auch für uns in den Himmel aufgefahren und der dort sitzt und für uns eine Wohnung bereitet hat, ein Zuhause. Er ist uns vorangegangen. Das heißt, wir können an dem Weg, den Jesus gegangen ist, durch den Heiligen Geist erkennen, das ist ja unser Weg. Durch den Tod hindurch. Aber zur Auferstehung und zur Herrlichkeit. Das ist ja unser Weg. Was auch immer auf dieser Welt passiert, bei allen Verdrehtheiten, ja, und es ist ganz klar, wohin die Reise geht. Ganz klar. Und es ist für den, der an Christus glaubt, durch den Heiligen Geist ganz klar, wo er hinkommen wird. Deswegen heißt der Heilige Geist bei dem Apostel Paulus das Angeld, also die Anzahlung oder auch das Pfand, also die Sicherheit auf das ewige Erbe. Versteht ihr, ja? So, das ist, wovon Jesus hier redet. Und deswegen sagt er, hey, freut euch, ich bin zwar nicht mehr da, nicht bei euch, aber freut euch darüber. Und ihr könnt euch darüber freuen, durch den Heiligen Geist, durch den Tröster, der euch das öffnet und der euch sagt, ja, mein Herr Jesus ist im Himmel. Der ist vorangegangen. Und weil ich in ihm bin, bin ich auch schon durch den Tod, durch die Hölle hindurch, durch das Gericht, sagt Jesus sogar, und in Ewigkeit da. Wir denken an Johannes 5, wo Jesus sagt, wer an mich glaubt, der kommt nicht in das Gericht, sondern er ist schon vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das bezieht sich jetzt nicht darauf, dass unser Leben auch nochmal beurteilt werden muss. Das geschieht. Wir müssen alle offenbar werden, auch vor dem Richterstuhl Christi. Aber Es bezieht sich darauf, dass klar ist, wie das ausgeht. Die Sache geht so aus, du bist schon durch Christus gerettet. Das sagt dir der Heilige Geist. Die Sache ist vollbracht. Jesus hat es getan. Und weil er im Himmel ist, ist das ganz sicher. Hey, da könnten wir uns freuen, oder? Also, das ist die Freude darüber. Aber jetzt geht es noch weiter, denn Jesus erklärt hier nun seinen Jüngern im Folgenden, wie das mit dem Heiligen Geist ist, mit dem Tröster, der kommt. Also ab Vers 8, wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Hey, das ist auch eine Freude, oder? Der Heilige Geist ist derjenige, der eigentlich den Menschen die Augen öffnet. Aber natürlich fängt er erstmal bei uns an, oder? Und nun sagt aber Jesus in ganz kurzen Worten ganz wesentliche, wichtige Dinge. Er sagt nämlich, der Heilige Geist macht klar, was ist eigentlich Sünde. Und die Sünde heißt, dass sie nicht an mich glauben. Ist ein Grund zur Freude, oder? Ja, nicht, dass einige nicht an Jesus glauben. Das ist kein Grund zur Freude. Wir hoffen, dass Menschen umkehren und dass sie an ihn glauben. Aber es ist ein Grund zur Freude, dass die Sünde es ist, nicht an Jesus zu glauben. Ja, Jesus sagt in den anderen Evangelien, wo er über das gleiche Thema redet, nämlich die Sünde wider den Heiligen Geist, da sagt er, alle Sünden können vergeben werden. Nur diese eine nicht, die gegen den Heiligen Geist. Was heißt das? Der Heilige Geist zeigt uns, dass die Sünde, die nicht vergeben werden kann, ist, Jesus Christus abzulehnen. Es gibt natürlich noch andere Sünden, das ist klar. Aber die Sünde, um die es in dieser Welt geht, das ist, glaubst du an Jesus? Vertraust du seinem Rettungswerk oder nicht? Das ist die Sünde, die entweder in ihm vergeben ist und dann damit alle Sünden vergeben werden können und sind, oder aber alle deine Sünden bleiben bei dir. Die Welt ist verrückt, ne? Also, ich bin auch mal jung gewesen. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, dass ich seit einiger Zeit weiß, dass ich auch jetzt Senior bin. Und wenn ihr vielleicht Seniorenkaffee anbietet oder so, dann fühle ich mich plötzlich angesprochen. Das war ein plötzlicher Umschwung. Ja. Erst dachte ich noch, ich wäre Jugendlicher und dann dachte ich, ja, ich kann doch zum Seniorenkaffee gehen. Aber es ist was anderes. Als ich mal jung war, da waren gerade die Psychotherapeuten so, hatten die einen Aufschwung, dass sie gesagt haben, es gibt gar keine Sünde, es gibt überhaupt gar keine Schuld, es gibt nur Schuldgefühle. Und da werden wir jetzt mit unseren Therapien vorgehen und dann, wenn keiner mehr Schuldgefühle hat, dann ist alles wunderbar. Heute ist es so, dass Psychotherapeuten sagen, es kommen immer mehr Leute in unsere Praxis, die sagen, helfen Sie mir mit meiner Schuld. Und da muss der Psychotherapeut sagen, meine Frau arbeitet selber in dem Bereich, der muss sagen, das ist nicht unser Gebiet. Schuldgefühle, ja, daran können wir arbeiten. Aber die Psychotherapeuten sagen, aber da sind Leute, da muss man einfach ehrlich sagen, die haben wirkliche Schuld. Das sind nicht nur Gefühle. Und dann denkt man, wenn doch die Gesellschaft sagt, es gibt eigentlich gar nicht so richtige Sünden, das war jedenfalls mal. Und heute haben wir, ein paar Jahre später, wie gesagt, so alt bin ich ja auch noch nicht, aber ein paar Jahre später haben wir eine Gesellschaft, die entdeckt überall Sünden und die definiert die auch überall. Und jetzt kommt der nächste Wahnsinn. Ja? Jetzt komme ich schon wieder, ich bin ja froh, es gibt ja auch noch ein paar graue Häupter, insofern können sich der eine oder andere auch noch an den großen Sänger Ivan Rebrov erinnern. Also ich mochte ihn, ja? Er war Eine tolle Stimme. Also das, er wäre gerne Opernsänger geworden, aber irgendwie hat das nicht geklappt. Aber gut genug war er dafür. Und dann war er mehr in der Unterhaltungsindustrie unterwegs. Und naja. Aber ihr wisst, dass Iwan Rebrov eine schwere Sünde begangen hat. Nicht. Diese Sünde heißt heute kulturelle Aneignung. Der Mann hieß nämlich Johannes Rippe und kam aus Berlin. Und er hat beschlossen, ich übersetze meinen Namen einfach auf Russisch. Ja? Rippe Rebrov. Ne? Und aus Johannes hat er Iwan gemacht. Also. Und dann hat er sich noch so Pelzmütze aufgesetzt und so ein bisschen. Ne? Und dann, so ein bisschen das Klischee des Russen oder manchmal auch des Tataren und da sonst irgendwelche Dinge gepflegt und dann eben entsprechend Lieder gesungen. Heute wäre das eine schlimme Sache, ne? Wo halt junge Leute dafür angeklagt werden, dass sie sich irgendwelche speziellen Locken machen oder wo die Kinder zu Karneval nicht mehr Cowboy und Indianer spielen dürfen. Das ist tatsächlich in einigen Schulen inzwischen verboten. Das ist angeblich alles eine Sünde. Und so kannst du hergehen und denken, was gibt es alles für neue Sünden? Und zwar ganz schreckliche Dinge. Ja? Habe ich kürzlich auf der Internetseite des WDR gelesen, da werden Kinder aufgeklärt, Jugendliche aufgeklärt, dass es eine ganz schreckliche Sünde ist, wenn sie das falsche Pronomen benutzen. Also wenn sie jemanden ansprechen und denken, das ist ein Mann und derjenige sagt, nee, aber ich fühle mich als Frau oder umgekehrt. Ja? Und dass das ganz schrecklich ist und dass man damit Menschen in den Selbstmord treibt und solche Sachen werden da gesagt. Und jetzt merkt ihr das, ne? Die Welt schafft die Sünde ab, um ganz viele Sünden wieder neu einzuführen. Und da kommen natürlich manche Dinge zustande, wo wir sagen, ja, ist auch nicht so okay, aber es kommen auch viele verrückte Sachen. Ne? Kinder mit dem SUV zum Kindergarten bringen, ist eine ganz schlimme Sünde. Also dafür kommt ihr, ich wollte schon fast sagen, in die Hölle, aber unsere Gesellschaft definiert einfach irgendwas, ja, zu schlimmen Sünden. Hey, ist das nicht eine Freude? Dass wir wissen, was wirklich Sünde ist, worauf es wirklich ankommt, nämlich die Frage, wie stehst du zu Jesus? Natürlich, wie gesagt, es gibt noch andere Sünden, die Bibel redet deutlich darüber, aber sie zeigt sehr klar, wo der eigentliche Kern ist, nämlich die Frage, wie wir zu Gott stehen. Die einzelnen Tatsünden sind Folgen davon, das erklärt uns die Bibel. Sie macht uns deutlich, übrigens auch, wenn der Mensch selber anfängt, Sünden zu definieren und dann sagen, ja, das ist noch eine Sünde und das ist keine mehr und so weiter, da macht er sich zu Gott. Deswegen hat Gott seinen Messias geschickt und hat gesagt, glaube an den Herrn Jesus Christus, beuge dich an dieser Stelle, dann zeigst du, dass du überhaupt bereit bist, dich zu beugen unter mich. Und wir können plötzlich Gottes Urteil auch über unser Leben und auch über unsere vielen kleinen Sünden zustimmen in Jesus Christus, weil da zugleich in diesem Jesus auch alle Vergebung ist. Wir müssen gar nichts mehr leugnen. Wir können wahr und wahrhaftig werden. Und so strahlt der Heilige Geist mit seinem scharfen Licht in unser Leben. Aber jetzt könnte man denken, ist das schrecklich, wenn es offenbar wird, wer wir eigentlich sind? Nein, es ist doch eine Befreiung, oder? Was ist das denn für eine Befreiung, wenn ich mich nicht selber belügen muss und die anderen nicht mehr belügen muss, sondern aus der Vergebung leben kann? Wenn ich weiß, in Jesus Christus ist herrliche Freiheit. Der Heilige Geist redet auch noch über die Gerechtigkeit. Und Jesus erklärt das und sagt, die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe. Und da wird etwas deutlich. Jesus hat sich aus dieser Welt nicht weggestohlen. Er ist auch nicht, wie das in dem Lied von dem österreichischen Liedermacher anklingt, irgendwie, gescheitert. Sondern Er ist gerecht zum Vater gegangen. Das heißt, er hat seine Mission erfüllt. Jesus hat alles erfüllt. Das ist eine Freude, oder? Jetzt könnt ihr euch fragen, hat Jesus alles erfüllt? Hat er das Hungerproblem in dieser Welt gelöst? Jesus hätte es lösen können. Hat er gezeigt. Speisung der 5000, Speisung der 4000. Hat Jesus das Krankheitsproblem in dieser Welt gelöst? Hätte er tun können. Ne? Könnte auf jeder Station des Krankenhauses jede beliebige Krankheit heilen. Hat er bewiesen. Aber Jesus hat das offensichtlich nicht alle diese Probleme gelöst, sondern er hat das Wesentliche, den wesentlichen Auftrag erfüllt. Das ist nämlich der Auftrag gewesen, uns zu retten. Und er hat diese Mission zu 100% erfüllt. Das ist die Gerechtigkeit, ja? Die Gerechtigkeit, dass er, dass man sagen kann und wir uns auch darüber freuen können, da fehlt nichts daran, ja? Jesus hat keine halben Sachen gemacht. Der ist nicht erfolglos gewesen. Mission erfüllt. Zu 100%. Das heißt natürlich auch, das wirft ja ein Licht ja auf diese Welt und auch auf die Probleme dieser Welt. Die Probleme dieser Welt, Gott sagt das mal beim Propheten Jesaja, ja? Er sagt bei Jesaja 40, die Probleme dieser Welt, die sind ein Schnips für Gott, ja? Eine Kleinigkeit. Er hat doch dieses Weltall einfach entfaltet wie einen Schleier, heißt es Jesaja 40. Ne? Einfach so, ne, könnt ihr euch vorstellen, wie so ein leichtes Tuch, zack, und schon war das ganze Universum da. Kleinigkeit für Gott. Und so könnte er auch Kleinigkeit die Probleme dieser Welt lösen. Aber dann sagt er, aber du hast mir Arbeit gemacht, Mühe gemacht mit deinen Sünden. Die eigentliche Mühe Gottes sind nicht die Probleme, die Nöte dieser Welt, die Verdreht, sondern das eigentliche Problem dieser Welt, das ist die Verdrehtheit des menschlichen Herzens, dass der Mensch sich zum Feind Gottes macht. Und der Heilige Geist, der zeigt, wo das eigentliche Problem ist. Und übrigens, dann bedeutet das auch der Weg, wie Probleme sich lösen. Ja? Wir merken im Moment sehr stark auch unter Christen, dass sie denken, wir müssten die Probleme dieser Welt mit irgendwelchen politischen Maßnahmen lösen. Und dann komme ich irgendwo hin und dann sage mir, ja, ein Christ muss doch die sowieso Partei wählen. Ja? Und dann sage ich, schämst du dich nicht? Also muss ich dann meinem Bruder sagen, hier für welche Partei auch immer, ja, ich sage absichtlich keine Namen, also Parteiwerbung zu machen, das ist doch nicht der Weg, den uns der Heilige Geist für diese Welt gelehrt hat, oder? Es gab mal Zeiten, da waren die Christen, die haben dann gedacht, wir werden die Welt verbessern durch die sogenannte moralische Aufrüstung. Das war sogar noch lange Zeit da, rund um die sogenannte Aufklärung herum. Der Pietismus hat sich da ganz stark gemacht und er wollte diese Welt verbessern. Übrigens, auch im Dritten Reich, warum waren so viele auch konservative Christen erst für Hitler? Weil der versprochen hat, eine moralische Wende und die auch hingekriegt hat. Aber weg von der Politik, wir müssen uns fragen, ja, wie wird denn diese Welt neu, wenn es überhaupt eine Hoffnung für sie gibt? Nur, sagt die Bibel, über den Glauben an Jesus Christus. Durch den Heiligen Geist werden nämlich die Herzen der Menschen verändert. Und daraus können neue, gute Taten fließen. Eine Gesellschaft kann sich verändern vom Glauben her. Aber der Heilige Geist macht uns ganz klar politische Hoffnungen. Das sind Irrwege. Und darauf können wir nicht setzen. Weg, zur Seite damit. Worauf wir aber setzen, ist die Kraft des Wortes Gottes. Das wird ja in 14 Tagen das Thema sein. Da komme ich schon drauf, weil ich ja hier zum Ende kommen muss. Also die Kraft des Wortes Gottes, die Menschen verändern kann, die wirklich verdrehte Menschen, sogar uns, retten konnte und dann auch Erneuerung schaffen kann. Das ist die Gerechtigkeit. Nicht, dass sie durch Druck oder so von außen hergestellt wird. Klammer auf, Klammer zu. Natürlich hat der Staat bestimmte Aufgaben und so weiter, da redet die Bibel auch darüber. Aber wir gucken ja hier vor allen Dingen auf das Wirken des Heiligen Geistes. Und nochmal, das Gericht ist hier auch davon die Rede. Und dann heißt es, dass der Fürst dieser Welt schon gerichtet ist. Also auch da macht Jesus wieder den Hinweis, ich habe ja das schon erwähnt, dass das eigentliche Gericht schon vollzogen ist. Natürlich gibt es nochmal ein Gericht, wo die einzelnen Dinge ins Licht kommen und beurteilt werden müssen. Aber die wesentlichen Dinge sind geschehen. Und der Fürst dieser Welt weiß, er kann nicht mehr siegen. Er tobt noch, ja? Er geht umher wie ein brüllender Löwe. Er versucht noch, möglichst viele zu verschlingen. Und wie macht er das? Mit Lüge und mit Mord. Das sind seine, ja, er ist der Mörder und er ist der Lügner. Und das ist seine Methode. Aber er weiß schon, er kann damit nicht siegen. Denn Christus kann dem Ganzen mit dem Hauch seines Mundes ein Ende bereiten. Und er wird es am Ende auch tun. Aber bitte nicht dadurch, dass christliche Heere gegen das Böse kämpfen, sondern Christus macht es selber. Der braucht uns dabei gar nicht. Der braucht auch, wie gesagt, keine Schwerter von uns und er braucht auch keine Kreuze auf irgendwelchen Zetteln dafür uns. Trotzdem seid gute Staatsbürger, ja? Versteht mich nicht falsch. Aber das Eigentliche, was in dieser Welt geschieht, das ist ein anderer Kampf. Und woher wissen wir das? Das ist der Heilige Geist, der uns diesen Blick für diese Welt gibt und der uns zeigt, wo diese Welt hinläuft, wo das Ziel ist, worum es eigentlich geht, was die wichtigsten Dinge sind. Und das Wichtigste ist, das habt ihr jetzt schon spitz gekriegt, ne? Dass ein Mensch an Jesus Christus glauben kann. Von da aus gehen die anderen Dinge aus. Von da aus wirkt der Heilige Geist im Herzen, der ja kommt zu uns, Epheser 1, wenn wir gläubig werden. Und der wirkt dann und schafft Früchte des neuen Lebens und so weiter und so weiter. Aber jetzt nochmal, traurig oder zuversichtlich? Ja, wie gesagt, wir könnten traurig sein und niedergeschlagen, auch wenn wir den Zustand unserer Gesellschaft und dieser Welt sehen. Es ist aber interessant, ja, dass selbst, so habe ich ja eingeleitet, dass selbst ein Atheist, der ist noch nicht zum Glauben gekommen, ja, aber selbst ein Atheist sagt, jetzt gucke ich mich doch mal um, ich habe zwar eine ganz annehmbare Religion auch in England ordentlich zurückgedrängt mit meinem Wirken, mit meinen Büchern, die auch auf Deutsch übersetzt wurden. Tolle Sache, gibt immer mehr Atheisten und dann muss er dann doch erkennen, so richtig war das auch nicht die Lösung. Ja. Weiß nicht, vielleicht habe ich da auch irgendwas zerschlagen, was vielleicht doch nicht so schlecht ist. Wir wissen das aber noch viel besser. Ja, wir wissen so, nicht nur, dass das Christentum und der christliche Glaube gar nicht so schlecht ist. Wir wissen durch den Heiligen Geist, das ist die Lösung. Das ist das Heil. In keinem anderen Namen gibt es Heil, als nur in dem Namen Jesus. Herrlich, oder? Hey, wir müssen alle voller Freude sein und sind es dann hoffentlich auch und können mit dieser Freude dann auch Zeuge sein in dieser Welt und das wird dann in 14 Tagen Thema sein, wie uns der Heilige Geist da Kraft gibt, dafür auch Zeuge zu sein. Aber jetzt lasst das erstmal in eurem Herzen, soll ich sagen, sich so richtig verankern und ihr sollt erfüllt sein mit Freude und die Traurigkeit muss weichen. Und diese Freude nämlich, die der Heilige Geist euch so zeigt, die kann niemand von euch nehmen. Das geht nicht. Der Sieg ist errungen, unser Herr ist im Himmel und er regiert. Und er hat uns seinen Geist gegeben. Amen.